Er ist der beliebteste Minister in NRW und quasi untrennbar mit dem Thema innere Sicherheit verbunden. NRW-Innenminister Herbert Reul. Der 72-Jährige ist in Langenfeld geboren und im schönen Leichlingen aufgewachsen. Sein Vater war Grundschullehrer und auch er selbst studierte Lehramt und arbeitete bis 1985 als Studienrat an einem Gymnasium. Bereits mit 19 Jahren trat er der CDU bei, war zunächst Ratsmitglied in Leichlingen, dann fast 20 Jahre lang im Landtag NRW. Von 2004 bis 2017 saß er dann im Europäischen Parlament, bis Armin Laschet ihn 2017 als Innenminister in NRW haben wollte und diesen Posten hat er bis heute inne. In den Mittelpunkt seiner Politik stellt Herbert Reul Sicherheit und Nulltoleranz gegenüber Extremismus, Kriminalität und den Feinden der Demokratie, setzt sich für die Stärkung von Polizei und Sicherheitsbehörden, für die Bekämpfung von politischem Extremismus sowie auch für den Kampf gegen organisierte Kriminalität ein. In der heutigen Folge bin ich zu Gast bei Herbert Reul im Ministerium des Inneren des Landes NRW und wir sprechen über die großen Themen. Wie sicher ist das Leben hier? Was sind die größten Probleme und die besten Lösungen? Wie können wir die Ursachen von Kriminalität bekämpfen? Wie gefährlich sind Rechts- und Linksextremismus? Wie groß ist die Gefahr durch Islamismus? Welche Rolle spielt KI bei der Polizei? Und was macht eigentlich der Verfassungsschutz? Herzlich willkommen zu diesem Special hier bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin der Host dieses Podcasts, den ihr euch zu diesem besonderen Anlass auch in voller Länge mit Bild auf YouTube ansehen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Für die technische Unterstützung geht mein Dank an meinen Kollegen Jonas Ingensand. Los geht's! Mit Innenminister Herbert Reul. Herr Minister Reul, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf im Ministerium des Inneren und herzlich willkommen im Podcast Deutschland, deine Demokratie.
Schönen guten Tag.
Herr Reul, wenn wir zunächst einmal auf die objektiven Daten schauen und diese versuchen so ein bisschen zu interpretieren, wie sicher dürfen wir uns denn in NRW fühlen?
Ich glaube, man kann sich sicher fühlen. Aber man darf nicht glauben, es gäbe 100% Sicherheit. Also 100% wird es nie geben, gibt es nirgendwo. Die Welt ist voller Risiken und die bleibt es auch. Und wir haben auch eine Menge Probleme noch. Und trotzdem würde ich sagen, im Vergleich zu, wenn Sie mal sich durch die Welt durchschauen, kann man in Nordrhein-Westfalen schon von einem sicheren Land sprechen. Nicht 100%, aber sicher.
Wenn wir jetzt eben in die Welt schauen, dann sieht man ja, dass Deutschland immer noch eins der sichersten Länder weltweit ist. Das vergisst man ja manchmal vielleicht auch. Wenn wir jetzt innerhalb von Deutschland schauen, dann sehen wir, dass Länder wie Bayern, wie Baden-Württemberg beispielsweise noch geringere Zahlen an Kriminalität aufweisen. Was machen die Bundesländer vielleicht besser oder was könnte man sich von denen abschauen?
Ich bin gar nicht sicher, ob das so generell stimmt, sondern wir haben da schwer aufgeholt in den letzten Jahren und es kommt drauf an. Nehmen Sie mal an, so Kriminalitätszahlen beim Kindesmissbrauch, die sind natürlich extrem hoch, aber die sind bei uns deshalb extrem hoch, weil wir auch viel suchen. Das heißt, bei Drogen, bei Kindesmissbrauch, also es gibt Kriminalitätsarten, da werden die Zahlen, sind höher, je mehr man tut. Mhm. Ist man dann weniger sicher? Nö. Ich finde, dann ist man besser. Das heißt, hohe Zahlen bei Kindesmissbrauch zeigen, bei uns wird viel getan. Hohe Zahlen bei Drogen heißt, bei uns wird viel getan. Bei Mord ist das anders. Da gibt es den Toten und aus.
Würden Sie denn sagen, dass die Sicherheitslage jetzt schlechter ist als vor 10 Jahren?
Nee, die ist besser geworden, aber sie ist anstrengender geworden. Weil einfach wir Herausforderungen haben, die es früher nicht gab. Extremismus, Rechtsradikalismus, Kindesmissbrauch, Cybergrooming, die ganze Cyberkriminalität. Das sind ja Felder, die wir vorher überhaupt nicht kannten. Da gab es Einbruch und Taschendiebstahl und Mord und Totschlag. Und insofern verändert oder verlagert sich das und wird auch anspruchsvoller und auch ein Stückchen unberechenbarer, weil wir auch nicht auf alle diese Seiten so vorbereitet sind, wie wir es vielleicht sein könnten.
Wenn wir mal in die polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 schauen, dann finden wir hier etwa 1,4 Millionen Straftaten und damit etwa 1% weniger als im Jahr 2023. Leicht zurückgegangen sind die Zahlen im Bereich Diebstahl, Raub und Gewaltkriminalität. Einen leichten Anstieg im Bereich Wohnungseinbruch, Körperverletzung und Cyberkriminalität, wie Sie eben auch schon angesprochen haben. In den letzten 10 Jahren gab es aber im Bereich Gewaltkriminalität einen Anstieg von etwa 20%. Ist das ein Bereich, der vermehrt Probleme macht?
Ja, es hat sich in unserer Gesellschaft was verändert. Das ist aber kein NRW-Problem, sondern insgesamt die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, ist offensichtlich höher geworden. Warum, wieso, weshalb, ist nicht leicht zu erklären. Aber die Hemmschwelle ist weg. Fangen wir damit mal an. Früher wurde geschubst, früher wurde geschlagen und es gab auch Schlägereien. Und heute kommt das Messer raus. Und heute, wenn man auf dem Fußboden liegt, dann tritt man auch auf den Kopf. Und da ist mehr passiert. Da ist also offensichtlich keine Hemmschwelle mehr zuzuschauen, kein Tabu mehr da. Ist offensichtlich auch höhere Aggressivität unterwegs oder, wie wir mal sagen, ein ungebremster Egoismus, Egozentrum nach dem Motto, ich habe immer recht und wenn sich mir einer einen Weg stellt, dann setze ich eben die Mittel ein, die ich habe. Und last but not least, ich bin auch relativ sicher, das hat viel zu tun mit dem, was man im Internet sieht. Also wenn man im Internet die dramatischsten, brutalsten Dinge so permanent sich vor Augen führt, ich befürchte, es färbt ab.
Jetzt ist Sicherheit ja nicht nur ein objektives Thema, sondern vor allem auch irgendwie ein komplexes Gefühl, das vielleicht auch durch subjektive Erfahrungen und Beobachtungen entsteht. Wir haben ja eben schon gesagt, insgesamt gehen die Kriminalitätszahlen ja eher leicht zurück. Trotzdem zeigt sich in Umfragen, dass Menschen sich unsicherer fühlen. Sie haben ja gerade schon gesagt, die Lage ist an sich nicht unsicherer, aber Menschen bewerten die Lage anders. Was glauben Sie, woran das liegt?
Kann ich nicht abschließend erklären, aber ein Phänomen ist garantiert, wenn viel berichtet wird, wenn man viele Informationen hat und das Internet macht es ja möglich, dass du jede Straftat nicht nur in der Nachbarschaft, sondern auf der ganzen Welt mitbekommst. Das heißt, die Häufigkeit der Informationen über schlechte Ereignisse, über böse Ereignisse, über gefährliche Ereignisse verbreiten sich rasend schnell und sind allumfassend. Das heißt, die Leute haben viel, viel mehr Informationen, kriegen viel, viel mehr mit. Und unterstellen deshalb, dass das bei Ihnen auch passieren kann. Also wir hatten zum Beispiel das Phänomen, dass in neuen Bundesländern immer eine sehr, sehr stark, sehr, sehr hohe abstrakte Gefährdung war für das Thema Migration, obwohl es da relativ wenig Flüchtlinge gab. Also es ist interessant, dass Leute oft sich unsicherer fühlen, als die Lage wirklich ist.
Man fürchtet aber auch das, was man nicht kennt.
Erstens, man fürchtet das, was man nicht kennt und zweitens, man denkt, das, was man da überall in den Medien, Fernsehen, Rundfunk, Internet sieht, würde auch bei einem um die Ecke rum passieren. Das ist ja nicht wahr. Es gibt Anschläge, es gibt viel zu viele extremistische Anschläge, aber in Deutschland hatten wir den letzten in Solingen, in Nordrhein-Westfalen.
Ja. Dann schauen wir doch mal auf die Maßnahmen, die Sie jetzt zum Beispiel als Innenminister umgesetzt haben. Sie sind ja seit 2017 Innenminister in NRW. Was haben Sie denn in puncto Sicherheit bisher unternommen?
Naja, eigentlich eine ganze Palette. Man kann die gar nicht alle aufzählen. Wird so ein Gespräch auch zu sehr in die Länge ziehen. Aber ganz praktisch mal angefangen. Erstmal dafür gesorgt, dass wir genug Personal haben. Oder mehr haben. Genug hat man nie. Als wir angefangen haben, sind mehr Polizisten in Rente gegangen, als neue dazugekommen sind. Das heißt, es wurden immer weniger. Das haben wir umgedreht, den Trend gestoppt. Und wir sind seit dem letzten Jahr ungefähr an dem Break-Even. Also wir sind an dem Punkt, dass wir jetzt wieder wachsen. Wieder wachsen. Es hat 5 Jahre gedauert, obwohl wir jedes Jahr rund 3000 junge Leute eingestellt haben, um überhaupt wieder auf so einen Punkt zu kommen, dass Polizei in der Menge wächst. Zweitens, wir haben für eine ordentliche Ausstattung gesorgt, in der analogen Welt, um es mal einzuschränken. Das heißt, wir haben wahnsinnig Geld investiert in Autos, in Sicherheit, in Waffen, in Liegenschaften. Man kann, glaube ich, heute sagen, Nordrhein-Westfalen ist die best ausgestattete Polizei in Deutschland. Drittens, wir haben angefangen, auch Recht, Gesetze zu ändern, damit Polizisten gut arbeiten können. Es nützt ja nichts, wenn Polizisten Probleme erkennen, sondern die müssen auch rechtliche Instrumente haben, um tätig werden zu können. Wir haben ein Polizeigesetz gemacht, machen im Moment ein Verfassungsschutzgesetz, um mal 2 große Brocken zu nennen. Dann haben wir viel getan in der Polizei selber, auch um eine neue Führungskultur zu entwickeln. Wir haben in der Polizei uns darum bemüht, dass wir den Polizistinnen und Polizisten, die ja anstrengendsten Herausforderungen ausgesetzt sind, auch Ansprechpartner liefern, wo man mal miteinander reden kann, damit man schwierige Zeiten auch überwintern kann. Eine riesen offene Baustelle ist die Baustelle digitale Polizei, weil ich bin fest überzeugt, dass jetzt und erst recht morgen und übermorgen die größten Herausforderungen nicht auf der Straße stattfinden, sondern im Netz. Extremismus, Kindesmissbrauch, die ganze Cyberkriminalität, alles das findet im Netz statt. Und im Netz sind sowohl die Instrumente, als auch das Fachpersonal, als auch die Frage von rechtlichen Instrumenten noch entwicklungsfähig.
Das ist ja, die große Frage, wie kann man all dem begegnen? Was sind denn Mittel und Maßnahmen, mit denen Sie eben Cyberkriminalität und eben auch den ganzen, ja, der Hasskriminalität, die online stattfindet und auch den Verbrechen, die vielleicht online geplant, Leute, die online rekrutiert werden, wie können Sie dem entgegentreten?
Also erstens, es gibt für keine Maßnahme nur die eine Lösung, sondern immer ein Bündel und wahrscheinlich wird man auch immer wieder neue noch hinzufügen. Der erste Schritt ist, ich brauche Personal, das auch so eine Ausbildung hat. Deswegen, ja klar, wir haben versucht, IT-Experten zu gewinnen. Das ist sehr mühsam, weil es wenige gibt und weil die Industrie auch günstiger bezahlt. Und deswegen haben wir zweitens auch eigene Polizisten zu Cybercops ausgebildet. Wir spendieren jedes Jahr 50 Polizistinnen und Polizisten eine Ausbildung als Cybercops, also ein Bachelorstudium. Das machen die neben ihrem Beruf eine Riesenanstrengung, aber auch eine Riesenchance. Und damit gewinnen wir jedes Jahr 50 und nochmal 50 und nochmal 50 Experten. Das Zweite ist, wir haben, das hat insbesondere im Zeitpunkt des Kindesmissbrauchs eine große Rolle gespielt, wir versuchen die Polizei auch digital besser aufzustellen. Also von der Technik hat begonnen mit Smartphones für Polizisten, ist weitergegangen mit virtuellem Großraumbüro, geht weiter mit Softwareprogrammen, die uns die Arbeit leichter machen. Wir haben ein Riesenproblem, die Fülle der Daten, die wir haben, zu beherrschen, überhaupt auszuwerten, zwischen den relevanten und den nicht relevanten zu unterscheiden. Wir haben eine große Herausforderung mit den wahnsinnig vielen Herausforderungen bei Kindesmissbrauch, bei sexualisierter Gewalt, bei Cybergrooming, bei Gefährdung von Kindern und Jugendlichen im Netz, die Daten zu haben. Das heißt, wir werden viel, viel stärker auch ehrlicher reden müssen darüber, welche rechtlichen Instrumente braucht die Polizei. Ich nehme mal ein Beispiel, Vorratsdatenspeicherung oder Verkehrsdatenspeicherung. Seit 20 Jahren eiern wir da rum, kriegen es nie auf die Backe. Und es geht eigentlich nur darum, dass die Polizei, wenn ein Richter es anordnet und nur dann rauskriegen kann, wer hat mit wem Kontakt gehabt, Telefonkontakt, mehr nicht. Das ist aber nicht ganz unwichtig, um zum Beispiel bei dem Kindesmissbrauch rauszukriegen, welche Typen stecken dahinter, um sie zu erwischen oder um terroristische Strukturen zu enttarnen. Und manchmal bin ich da auch fassungslos, wie lange es dauert, bis man sowas hinkriegt. Denn die Mehrheit der Menschen, da bin ich ganz, ganz sicher, die sagen, ihr müsst das machen. Und eine kleine Minderheit, auch sehr stark in der öffentlichen Debatte, beherrscht das Gespräch dadurch, dass sie im Grunde sowas wie ein Tabu erhebt, Datenschutz und dann darf nichts mehr passieren. Ich bin ein großer Anhänger vom Datenschutz, aber ich finde, zwischen Datenschutz und nichts tun, da gibt es doch 27 Möglichkeiten. Ja, es muss Möglichkeiten geben, wie man rechtlich begrenzt, rechtlich kontrolliert, unter Aufsicht auch solche Informationen bekommt. Und alles, was im Netz passiert, kann nur bekämpft werden, nicht wenn es passiert ist, sondern vorher. Man muss vor die Lage kommen. Man muss vorher wissen, wo rottet sich wer mit wem zusammen. Wo kündigt irgendeiner an, einen Anschlag machen zu wollen. Wo ist irgendeiner, dessen Bild wir haben, dessen Tätigkeiten, also Angriffe auf Kinder wir sehen, aber dessen Namen wir nicht kennen. Und ja, dieses große Netz der großen Freiheit braucht ein paar Regeln. Auf der Straße kannst du auch nicht fahren, wie du willst. Da gibt es Straßenverkehrsregeln und Schilder.
Sind Sie denn optimistisch, dass jetzt unter der neuen CDU-geführten Bundesregierung es im Thema Vorratsdatenspeicherung Ihrer Meinung nach Fortschritte geben wird?
Also das Erste ist, wir in Nordrhein-Westfalen haben zwischen CDU und Grünen, das ist schon eine kleine Sensation, weil das ja ein riesen politischer Streitpunkt immer zwischen uns war, uns geeinigt, wir wollen es. Zweitens, die neue Bundesregierung hat es festgelegt im Koalitionsvertrag. Also ich glaube, wir werden das jetzt bekommen und das ist ein Riesenschritt. Aber es wird nicht der letzte sein. Wir werden noch viele Fragen zu beantworten haben, welche Instrumente die Polizei braucht, um an Informationen zu kommen. Und zwar nicht nach dem Motto, gib dem Polizisten, dem Verfassungsschutz alle Instrumente, damit die da rumwuchscheln können, sondern was ist notwendig und wie kann man es kontrolliert einsetzen?
Jetzt haben Sie eben schon viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, für die Polizei mehr Personal zu gewinnen. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist die Polizei NRW ja auch der beliebteste Arbeitgeber in NRW. Wie hat man es denn geschafft, dass die Polizei so attraktiv auch als Arbeitgeber ist? Viele junge Leute, also so kenne ich das auch aus meinem Umfeld, wollen auch gerne zur Polizei. Also die Polizei besitzt nach wie vor ein sehr hohes Ansehen. Wie hat man das geschafft?
Naja, ich glaube, weil viele Menschen, auch junge Leute, viel mehr als wir geglaubt haben, kapieren, dass Sicherheit sowas ist wie die Grundlage für das Zusammenleben der Gesellschaft. Wenn die Sicherheit nicht da ist, dann gibt es eben Sodom und Gomorra oder Katastrophe. Zweitens, weil die in der Polizei ja auch erzählen, wie es läuft, wie es funktioniert und weil auch die Öffentlichkeit merkt, dass der Staat sich seit einigen Jahren, also das Land Nordrhein-Westfalen, ganz gezielt einsetzt und positiv unterstützt. Und deswegen haben wir jetzt das vierte Mal hintereinander den Wettbewerb quasi gewonnen, bei den Schülern und Schülerinnen, also bei den ganz Jungen, beliebtester Arbeitgeber zu sein. Das ist schon ein dickes Ding. Also Da finde ich, kann man stolz drauf sein. Wir haben gute Arbeitsbedingungen. Die merken, dass wir sie stützen. Die merken, dass die Politik ihnen den Rücken stärkt. Ich glaube, alles das in der Summe wird sein.
Mhm. Ein Begriff, der häufig mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, ist das Thema Nulltoleranzpolitik. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ist gar nicht von mir, es ist geklaut. Und es ist eine ganz simple Idee. Dahinter steckt keine martialische Gewalt und keine große Bewaffnung oder Panzer, sondern dahinter steckt die Idee, wenn eine Sicherheitskraft, Polizist oder sonst wer, einen Regelverstoß, einen Rechtsverstoß sieht, muss er eingreifen. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat jeden Regelverstoß, den er mitbekommt, auch ahndet. Weil erst dann die Glaubwürdigkeit wieder da ist, dass der Staat auch seine Aufgaben wahrnimmt. Das heißt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Und ich glaube, das ist elementar. Und mehr ist das nicht. Eigentlich kann man übersetzen, konsequent jedem Regelverstoß nachgehen.
Mhm. Wenn wir es jetzt nochmal so für die Zuhörenden auf den Punkt bringen können, was würden Sie denn sagen, sind so die zwei, drei größten Sicherheitslücken, die wir im Moment haben?
Naja, Lücken gibt es an jeder Ecke, sonst gibt es ja 100%ige Sicherheit. Also ich glaube, die größten Sorgen habe ich, dass wir nicht genügend Informationen kriegen über das, was im Netz ist, oder dass wir so viele Informationen kriegen, dass wir sie nicht bewältigen können. Die Fülle macht uns fertig. Hm. Und dafür brauchst du Technologie. Wir werden einfach viel mehr auch nachdenken müssen, wie kann uns KI helfen, um ein Beispiel mal zu nennen. Wie kann uns eine neue Software helfen, die Daten auch schneller zugänglich zu machen, ohne dass man da ewig rumdoktern muss. Ich glaube, das sind die größten Herausforderungen.
Mhm. Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt prüft ja aktuell auch die Verwendung der Software Gotham von der Firma Palantir. Das wird ja aktuell gerade viel diskutiert, also prüft es als Anwendung bundesweit. Das wird ja in NRW bereits benutzt und auch in anderen Bundesländern, ist aber eben umstritten. Was kann die Software? Die Software kann große Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und macht sie sofort analysefähig. Ermittler sollen so Verdächtige schneller identifizieren und Straftaten aufklären oder sogar verhindern können. Das ist ja eigentlich genau das, was Sie ja gerade angesprochen haben, also ein gut funktionierendes Tool, was man benutzen kann. Jetzt sprechen Sie aktuell davon, nur noch kurzfristige Verträge mit Palantir schließen zu wollen. Was ist der Grund dafür?
Es gibt zwei Ebenen. Die eine Debatte war immer, ist dieses System sicher genug und darf man, oder ist das so eine Datenkralle, die praktisch alles umfasst? Das ist, glaube ich, mittlerweile bei den Fachleuten oder bei den Leuten, die zuhören wollen, klar. Palantir oder diese DAR-System, so ermöglicht der Polizei einen schnelleren Zugriff auf die Datenbanken, auf die sie sowieso einen Zugriff hatten. Es geht nur schneller. Das ist aber nicht ganz unwichtig, wie alle wissen, gerade bei terroristischen Anschlägen. Jetzt gibt es eine zweite neue Debatte. Da geht es darum, wer steckt dahinter, wem gehört die Firma. Das ist eine amerikanische Firma, der ist in der Nähe zu Trump. Und schon wird das Ganze wieder problematisiert, aber von einer ganz anderen Ecke. Das Argument kann ich ja verstehen. Ich glaube schon, es wäre klüger, wir hätten ein System, ein deutsches System, ein europäisches System, wo wir keine Abhängigkeit zur amerikanischen Administration haben. Hm. Aber wir haben das jetzt so aufgestellt, dass es da keine Abhängigkeit gibt. Wir haben es ausgeschlossen. Da ich aber gerne ein bundesweit einheitliches System haben möchte, also alle Bundesländer und die SPD-Länder im Moment da quer im Stall stehen, glaube ich, wäre es klug, auch offen zu sein, wenn es ein neues System gibt, was genauso gut ist und was nicht vom Palantir ist. Also mir ist die Firma vollkommen egal. Mich interessiert eigentlich das Ergebnis und die, was kann das? Kann die Technologie? Und genau deshalb haben wir gesagt, warum sollen wir jetzt nochmal einen langfristigen Vertrag schließen, wenn möglicherweise irgendwann in den nächsten Jahren noch eine Alternative kommt. Und dann wollen wir offen sein, damit es bundesweit einheitlich auch eine Regelung gibt.
Hm. Also noch ganz kurz für die Zuhörenden zum Hintergrund, dieses Thema Abhängigkeit von den USA. Palantir wurde halt unter anderem von Peter Thiel mitbegründet, der halt eben eine gewisse Nähe zu Trump, der ja auch Trump im Wahlkampf unterstützt hat und der als rechtskonservativ und auch teils demokratiefeindlich gilt. Die Funktionsweise der Software, die wurde ja unter anderem von der Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisiert, mit dem Vorwurf, sie stelle bei der Datenauswertung Verbindungen auch zu Personen her, die sich nie einer Straftat auch nur verdächtig gemacht haben und dies verletze das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Wie sehen Sie denn diesen Vorwurf?
Ja, die sind falsch. Eindeutig falsch, denn der Landesdatenschutzbeauftragte hat uns ja sogar gesagt, das System ist in Ordnung, es ist total abgesichert. Wir haben auch keine Abhängigkeit zu Amerika, weil wir haben die Systeme alleine stehen. Die Firma aus Amerika hat überhaupt keinen Zugriff mehr darauf. Wir bewirtschaften den Laden total alleine. Wir haben bald nur deren Technologie gekauft. oder gemietet für Jahre, wenn man genauer nimmt. Und deswegen sind die Sorgen wirklich unberechtigt. Aber wenn es so eine aufgeregte öffentliche Debatte gibt, muss man die ernst nehmen. Und vor allen Dingen, wenn damit möglicherweise gefährdet würde, bundeseinheitlich eine Technologie zu haben. Und deswegen muss man da offen sein.
Jetzt gibt es diese Software ja an sich schon relativ lange. Warum ist es bisher nicht gelungen, irgendwie ein europäisches oder ein deutsches Alternativprodukt herzustellen? Also das ist ja jetzt nicht was neu entstanden, erst im Zeitraum, wo es jetzt ChatGPT gibt, sondern das Unternehmen wurde 2003 gegründet, die Software gibt es seit über 10 Jahren. Warum ist da bisher nichts erarbeitet worden?
Kann ich nicht beantworten. Fragen Sie die Leute, die mehr im Grips haben, was IT angeht.
Ja.
Wenn ich da Ahnung von hätte, würde ich mich auf den Weg machen. Aber offensichtlich hat der Thiel und seine Leute, haben die eine Kompetenz, die eben einem Ticken besser ist. So ist das. Es gibt immer welche, die dann Vorreiter sind und es gibt welche, kommen hinterher. Also ich bin relativ sicher, dass sich das auch erweitern wird. Und wir werden dann auch noch Fragen zu beantworten haben, die über das hinausgehen, was das leistet. Das ist ja noch relativ simpel. Die greifen ja, die sortieren ja nur das, was wir sowieso schon haben. Und zwar schneller.
Wie planen Sie denn grundsätzlich den Umgang mit KI für Polizei und Verfassungsschutz? Ist ja aktuell in aller Munde und KI wird jetzt überall angewendet. Wie ist denn das hier?
Ja, ja, unter KI versteht ja jeder irgendwas anderes. Aber ich sag mal, dass künstliche Intelligenz uns helfen kann, schneller zu sein, wirksamer zu sein, ohne dass wir neue Daten haben erstmal, ist doch offenkundig. Und wenn sie uns dann dabei hilft, auch noch in der Analyse. Am Ende wird immer ein Ermittler sein, der das bewertet. Immer noch ein Mensch sein, der es entscheidet. Aber wir haben eben mit Problemen zu tun, die insbesondere durch die Netzkriminalität so gigantisch groß geworden sind an den Quantitäten, dass wir das mit der Manpower allein nicht schaffen. Da kann man sagen, okay, dann machen wir eben so fröhlich weiter. Polizei in der Steinzeit, die Verbrecher in der Neuzeit. Ich finde das verantwortungslos.
Jetzt ist häufig ja die Sorge bei KI, dass die KI selber halt eben Vorbehalte hat. Und dann, selbst wenn am Ende ein Mensch die Entscheidung trifft, natürlich irgendwie auch von den Entscheidungen der KI beeinflusst wird, beziehungsweise dass dann vielleicht gar nicht mehr so kritisch hinterfragt oder gar nicht in der Lage ist, weil die Komplexität der Thematik dann viel, viel zu groß ist. Also wie können wir sicher gehen, dass KI eben sicher eingesetzt wird?
Ja, wir werden sie nur so weit einsetzen, so weit wir sie beherrschen können. Alles andere findet nicht statt. Man muss nicht alles machen, was man machen möchte oder könnte, sondern man muss das machen, was man verantworten kann.
Jetzt gerade heute gab es vom Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zu dem Einsatz von Staatstrojanern. Kurz zum Hintergrund, ein Staatstrojaner ist quasi eine spezielle Überwachungssoftware, die von staatlichen Behörden eingesetzt wird, um digitale Geräte heimlich zu infiltrieren und so verschlüsselte Kommunikation oder andere sensible Daten auszulesen, etwa auf Handys, Tablets oder Computern. Und die Entscheidung in Karlsruhe, die jetzt gefällt wurde, sagt quasi, okay, schon also bei leichteren Fällen darf ein Staatstrojaner nicht mehr verwendet werden, sondern eben nur bei Fällen schwererer Kriminalität. Wie sehen Sie das? Schränkt das jetzt Ihre Arbeit ein?
Das ist doch klug. Ich meine, man muss doch solche Mittel, wo man in die Freiheitsrechte der Einzelnen eingreift, nicht jeden Tag an jeder Ecke machen, sondern die dienen doch dazu, die wirklich gefährlichen Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Also insofern, man muss jetzt den Text des Gerichts sich mal genau anschauen. Aber im Grundsatz ist es richtig zu sagen, extreme Eingriffe in die Freiheit der Menschen müssen erstens begründet werden, dürfen nicht willkürlich sein und drittens muss irgendjemand das auch unabhängig entscheiden, also zum Beispiel ein Richter. Und so haben wir das für unser Verfassungsgesetz und auch für unser Polizeigesetz vorgesehen. Übrigens, unser Polizeigesetz ist ja auch beklagt gewesen heute. Und da hat das Bundesverfassungsgesetz null dran zu meckern gehabt. Das finde ich, ist in einer Zeit, in der wir jetzt sind, schon eine kleine Sensation.
Sie haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, das neue Verfassungsschutzgesetz, an dem Sie ja auch gerade arbeiten. Warum ist das denn notwendig? Sie haben einige Punkte eben schon genannt. Aber
ja, es ist relativ einfach. Wir haben das Verfassungsschutzgesetz 30 Jahre alt. Seitdem hat sich doch die Welt total verändert. Also, und die Kriminalität logischerweise auch. Und wenn dann die Verfassungsschutz mit den Methoden und Instrumenten und den rechtlichen Möglichkeiten arbeiten wie vor 30 Jahren, kann das nicht richtig sein. Also wir haben ja 1000 Fälle eben schon benannt, wo sich die Welt verändert hat und wo wir im Polizeibereich schon längst Veränderungen haben und im Verfassungsschutz eben noch nicht. Und das werden wir jetzt machen. Also wo kann der auf Informationen zugreifen, wo kann der abhören, wo kann der an Handys, an Messenger-Kommunikation ran. Das alles immer übrigens in der Kombination mit einer klaren, starken Kontrolle damit nachher auch kontrolliert werden kann, ist das rechtmäßig eingesetzt worden oder hat da irgendeiner ja die Regeln verletzt.
Wenn Sie es vielleicht nochmal eben auf den Punkt bringen können, was sind jetzt quasi die 2, 3 großen Neuerungen, die dieses Gesetz bringt?
Naja, dass wir Quellen-TKÜ machen, dass wir Wohnraumüberwachung machen, dass wir dem Verfassungsschutz Möglichkeiten geben, eher und schneller und besser an Informationen zu kommen.
Jetzt kommt auch hier natürlich wieder der Vorwurf, dass Überwachungsmöglichkeiten bestehen, auch teilweise ohne konkreten Verdacht und fehlende Verhältnismäßigkeit, auch eben aus der Opposition, beispielsweise hier in NRW. Wie würden Sie dem denn begegnen?
Ja, Sie haben das schön formuliert. Das ist ein Verdacht, das ist eine Vermutung, aber keine Gewissheit. Und ich würde Ihnen empfehlen, guckt euch die Fakten an, guckt euch den Text an. Und da werdet ihr feststellen, dass wir nicht willkürlich sowas machen, sondern dass die Maßnahmen immer an ganz konkrete Bedingungen geknüpft sind und an eine Überwachung und an eine abschließende Kontrolle. Weil wir das eben verhindern wollen. Willkür findet hier nicht statt. Das ist das System China. Das System Demokratie und Rechtsstaat ist geregelt, kontrolliert, nicht willkürlich.
Jetzt stellen sich manche vielleicht auch die Frage, können wir dem Verfassungsschutz denn trauen? Und wenn wir den jetzt quasi mit mehr Möglichkeiten ausstatten, ob das überhaupt in die richtige Richtung ging. Es gab ja in der Vergangenheit ja auch Skandale rund um den Verfassungsschutz. Kann man dem Verfassungsschutz so mehr, ich sag mal vorsichtig, mehr Macht anvertrauen?
Ja, ansonsten können wir schließen. Also wenn wir keine Sicherheitsorgane haben, die Kompetenzen haben, unser Leben zu schützen, dann muss man denen auch vertrauen. Und einem Rechtsstaat und einer Demokratie kann man denen auch vertrauen, weil das keine Diktatur ist, wo irgendein wild gewordener Handfeger oder Herr Putin da macht, was er will, sondern der Verfassungsschutz, wenn er solche Instrumente einsetzt, wird kontrolliert. Und wie Sie selber gesagt haben, wenn dann Missbrauch auftritt, wenn dann Skandale auftreten, dann werden die auch öffentlich. Wir haben eine sehr intakte Medienwelt. Also da würde ich mal wetten, das wird nicht lange dauern, bis so ein Fall öffentlich wird. Und dann kann derjenige, der da verantwortet, ja, muss es dann auch verantworten oder kann Ärger kriegen. Und das spricht doch dafür, dass es funktioniert. Eigentlich ist jeder Beweis der Aufklärung von einem Missgriff oder einem ja, falschen Einsatz von Mitteln, ist der Beweis dafür, dass der Rechtsstaat funktioniert.
Jetzt haben wir in Deutschland ja eine starke Gewaltenteilung. Wie unabhängig ist denn der Verfassungsschutz? Weil der ist ja grundsätzlich ein Teil des Innenministeriums und damit Teil der Exekutive.
Ja, der ist unabhängig, weil nicht weisungsgebunden. Der Verfassungsschutz, genau wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, kann keine politischen Weisungen kriegen. Was sie zu machen haben, wen sie zu beobachten haben, sondern das muss rein fachlich entschieden werden und begründet werden und belegt werden. Deswegen gibt es ja jährlich einen Verfassungsschutzbericht zum Beispiel, wo auch der Bürger das nachlesen kann.
Und das parlamentarische Kontrollgremium, das es ja eben auch noch gibt, welche Kompetenzen besitzt das?
Das wird wahrscheinlich sogar wachsende Kompetenzen bekommen. Im Moment Kompetenzen, also alle Informationen zu bekommen, die sie haben wollen. Sie werden regelmäßig informiert, aber sie können natürlich auch unregelmäßig oder wie auch immer nachfragen, also sich schlau machen. Es gibt darüber hinaus eine G10-Kommission, eine Kommission, die alle die Telefonüberwachungsgeschichten anschaut, kontrolliert, war das nötig, die sich sogar die Gesprächsprotokolle anschauen kann und nachher bewerten kann, übertrieben, richtig, vernünftig oder falsch.
Schauen wir doch mal auf ja, ein Beispiel für die Zukunft. Mal angenommen, der Worst Case tritt quasi ein und die AfD stellt den Innenminister in NRW. Ist denn ja, die Demokratie in NRW und auch der Verfassungsschutz gut genug dagegen geschützt, dass er nicht von der AfD ausgenutzt werden kann?
Nein, wenn die AfD die Mehrheit hat, kann sie die Regeln bestimmen, kann sie Gesetze ändern, kann sie Personal auswählen und dann sind wir nicht mehr geschützt. Vollkommen klar, dann ist man denen ausgeliefert, die im Moment auf lieb tun, aber in Wirklichkeit Wolf im Schafspelz sind.
Aber können wir nicht irgendwas jetzt schon machen, um diesen hypothetischen Fall für die Zukunft ja, abzusichern oder Instrumente zu erschaffen, dass diese ja, Macht nicht missbraucht werden kann, um eben auch der Demokratie zu schaden?
Naja, die wichtigste Kontrolle oder Verhinderung ist verhindern, dass die Mehrheit bekommen. Und das bedeutet jetzt, in einer Demokratie, wenn die nicht putschen, wenn die keine Revolution machen, das haben die nicht vor, die wollen über Mehrheiten das organisieren, dann hat es der Bürger in der Hand. Jeder einzelne Bürger hat es in der Hand, ob er für die Stimme abgibt, ja oder nein. Und der die Stimme für die abgibt, trägt dazu bei, dass die irgendwann mehrheitsfähig werden. Und wenn sie mehrheitsfähig sind, können sie machen, was sie wollen.
Okay, also Ihr Verständnis von Demokratie wäre auch, dass die Bürgerinnen und Bürger die Wahl haben, die Demokratie abzuwählen.
Ja klar können sie das, theoretisch. Soll ja schon mal in Deutschland passiert sein.
Genau, aber wäre das dann nicht vielleicht gerade die Lektion, die wir daraus lernen können, das nicht so weit kommen zu lassen? Jetzt, also es wird ja auch viel über ein AfD-Verbotsverfahren beispielsweise gesprochen und andere Instrumente, um eben die AfD ja zu stoppen, um die Demokratie zu beschützen. Wie sehen Sie das?
Das ist der Job oder die Aufgabe vom Verfassungsschutz, vor solchen Kräften zu warnen, zu informieren. Mehr aber auch nicht. Das heißt, der Verfassungsschutz guckt sich die Organisationen an oder auch Menschen an oder Gruppen an und warnt die Öffentlichkeit, wo Probleme entstehen und wo Gefahren sind. Dann muss der Wähler aber selbst entscheiden. Teil 2 ist, er kann, wenn bewiesen ist, dass die Fakten so sind, dass es extremistische Organisationen sind, wenn er verfassungsfeindlich ist, radikal extremistisch ist, dann kann er auch Organisationen verbieten. Das haben wir bei manchen islamistischen Organisationen auch schon gemacht. Wir haben es auch bei Rockergruppen schon gemacht. Genauso kann man auch eine Partei verbieten. Dafür braucht man aber in der Demokratie, in dem Rechtsstaat, genügend Argumente. Und im Moment sind wir in dem Schritt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Einstufung vorgenommen hat, dass diese Partei extremistisch ist, gefährlich ist. Und dagegen klagt im Moment die AfD. Das heißt, jetzt sind wir in dem Stadium, wir müssen abwarten, was sagt das Gericht. Wenn das Gericht die Klage zurückweist, kann das Bundesamt für Verfassungsschutz weiterarbeiten. Das heißt, auch nicht mehr, aber auch nicht weniger, als sie dann mit neuen Mitteln, nämlich mit nachrichtlichen Mitteln, Aufklärung betreiben können. Bisher können sie das nur mit den Informationen von AfD, also Reden, Texte, Programme, die öffentlich zugänglich sind. Dann können sie auch anders vorgehen und Informationen sammeln und damit natürlich verdichten, ob es eine reale Gefahr ist und wie groß sie ist. Und wenn die Daten dann vorliegen, dann kann die Politik, dann kommt die ins Spiel, kann entscheiden, ob es ein Verbotsverfahren in Gang setzt oder nicht. Dagegen kann wieder geklagt werden und dann werden wieder die Richter das letzte Wort haben.
Mhm. Wenn wir schon beim Thema politisch motivierte Kriminalität sind, ist ja auch ein großes Problemfeld, wo die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind. Wenn wir einmal auf die Zahlen schauen, dann sehen wir für 2024 insgesamt 10.700 Straftaten, die registriert waren. Im Vorjahr waren es noch 7.500, also einer ordentlichen Zunahme. Politisch motivierte Kriminalität links ist mit 1.100 Straftaten genannt und politisch motivierte Kriminalität rechts mit 5.600. Wie groß ist das Problem in der Realität?
Sehr groß. Sehr groß, und zwar auf allen Seiten, aber auch unterschiedlich zu gewichten. Also für mich ist der Rechtsextremismus im Moment die größte Gefahr für die Demokratie, weil er anschlussfähig wird, weil er mehrheitsfähig wird, weil er ja Unterstützung in der Gesellschaft erfährt und damit möglicherweise nachher auch Machtmehrheiten organisieren kann. Der Linksextremismus ist insbesondere gefährlich, weil er gewalttätiger ist. Und wir haben jetzt nicht aufgezählt den religiösen Islam.
Ja, da würde ich jetzt gleich noch
islamistischen Extremismus.
Mhm. Wenn wir uns erstmal eben auf den Rechtsextremismus konzentrieren, Sie haben ja gerade schon ein bisschen für die Gründe, für den Anstieg des Rechtsextremismus gesprochen. Herr Kaiser vom Verfassungsschutz, der spricht zum Beispiel darüber, dass es die weitere Polarisierung der Gesellschaft und die multiplen Krisen, die wir in der Welt aktuell haben, dazu beitragen. Ist es einfach nur quasi ja die Zeit, in der wir leben, oder sind es noch besondere Gründe, die dazu führen, dass der Rechtsextremismus so stark ansteigt?
Also es gab und gibt immer und wird immer geben Menschen, die dann, wenn es Probleme gibt, dass die Schuld auf andere schieben, also Sündenböcke suchen. Und die Debatte, dass dann Menschen ausgegrenzt werden, dass Minderheiten diffamiert werden, dass Menschen aus ausländischer Herkunft oder anderen Aussehens oder anderen Neigungen diffamiert werden, ist also nicht neu, nimmt aber zu in einer Zeit, die unsicher ist, das meint der Kaiser. Das heißt, die Leute sind unsicher, sie wissen nicht, funktioniert alles noch so, wie ich mir es vorgestellt habe, die werden nervös, die stellen Fragen. Und wenn man dann mit dem politischen Alltag nicht zufrieden ist, ist natürlich die Sorge groß, dass sie empfänglich werden für solche simplen Erklärungen. Und das ist ja das Teuflische an diesen, sind simple Erklärungsmuster, wer ist schuld an dem? Und genauso simpel ist die Erklärung, wie man es verhindert in dem, schmeißen wir alle raus und schon ist das Problem gelöst. Und beides ist falsch. Jeder, der die Birne einschaltet, weiß, die Probleme sind kompliziert, sie sind differenziert in den Ursachen, aber natürlich logischerweise auch in der Bekämpfung. Also traue nie einem, der einfache Antworten gibt.
Was können wir denn gegen Rechtsextremismus noch machen, außer jetzt zu sagen, gute Politik zu machen, die Menschen zu überzeugen? Aber was können wir speziell ja gegen die Leute, die sich jetzt schon radikalisiert haben, tun?
Na, ich glaube, aufklären, informieren ist das Allerwichtigste. Und das Zweite ist, gutes Beispiel geben. Also am besten ist immer noch, wenn der Staat, so wie er da ist, und der bundesrepublikanische Staat ist schon ein Musterbeispiel in der Welt, Demokratie und Rechtsstaat, wenn wir einfach beweisen, wir funktionieren und die Leute sind gut aufgehoben, dann werden sie auch wieder Yes dazu sagen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sehen die größte Bedrohung für die Demokratie im Rechtsextremismus, aber primär darin, dass Rechtsextreme durch Wahlen an politische Macht kommen, nicht jetzt quasi, dass rechtsextreme Gruppierungen Anschläge verüben, so Sachen wie Putschversuch oder ähnliches, also diese Bereiche eher weniger, sondern eher den demokratischen Weg quasi gehen und über Wahlen Macht bekommen.
Ja, aber auch das Zweite gibt's. Ne? Wir haben ja diese durchaus Gruppen, die aufgehoben worden sind, bei denen Pläne vorgeherrscht haben, also diesen Staat zu stürzen. Doch, es gibt's auch, aber es ist nicht das größte Problem.
Jetzt heute gab's ja gerade wieder eine Razzia gegen Reichsbürger zum Beispiel.
Ja.
Ja. Sie haben es eben schon angesprochen, der Linksextremismus, der hat Unterschiede zum Rechtsextremismus. Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass er gewalttätiger ist. Ist das wirklich so und wie kann ich mir das vorstellen?
Die Fakten sind einfach so. Ja, ich meine, warum, wieso, weshalb, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja eine Truppe, die das System überwinden will und die das auch aggressiv macht. Und Sie werden bei Demonstrationen sehr oft erleben, dass Aggressivität, Gewalttätigkeit in dem Bereich passiert. Wir haben das selber in Nordrhein-Westfalen, Hambacher Forst erlebt. Wir haben demnächst Castor-Transporte. Ich ahne schon, was da passiert. Also das sind meistens Gewalttätigkeiten aus diesem Bereich.
Kann man denn jetzt Delikte, sag ich mal, im Hambacher Forst zum Beispiel, und häufig sind es beim Linksextremismus ja auch Widerstandsdelikte. Kann man das denn jetzt mit rechtsextremer Gewalt dann auch vergleichen?
Nein, ist alles verschieden, ist inhaltlich total verschieden und in den Personen total verschieden. Insofern wird es auch getrennt zu behandeln sein. Aber gleich ist beidem, sie wollen diesen Staat abschaffen und ersetzen.
Okay, nochmal einmal eben für die Zuhörenden die Zahlen, also politisch motivierte Kriminalität rechts waren 5.600 ungefähr und politisch motivierte Kriminalität links etwa 1.100. Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, das Thema religiöse Ideologie spielt auch eine große Rolle. Hier finden sich für 2024 in der polizeilichen, in der Statistik 326 Fälle. Sie sprechen häufig eben über Islamismus in NRW. Wie groß ist das Problem hier?
So groß wie in der ganzen Republik oder vielleicht sogar in der Welt. Wir haben da Strömungen, die früher nicht da waren, die den Anspruch haben, aus religiösen Motiven heraus meinen, sie hätten die Weltherrschaft verdient und müssen sich darum kümmern, ihre Ideologie, ihre Religion den Menschen aufzudrücken und dabei eben auch Gewalt als ein legitimes Mittel einsetzen. Das wissen wir, das kennen wir. Wir haben genug Anschläge gehabt, wir haben Anschlagsplanungen gehabt und deswegen. Die Gefahr ist, es kann jederzeit an jeder Stelle in der Bundesrepublik Deutschland, auch in Nordrhein-Westfalen, sowas passieren. Das ist so. Und wir haben es ja in Solingen erlebt. Das war noch nicht mal eine große Struktur, da war keine Organisation, sondern es ist ein Einzelner angefixt worden und hat sich auf den Weg gemacht. Das heißt, es gibt einmal die Gruppen, die dann unterwegs sind, damals in Paris. Und es gibt in letzter Zeit immer stärker Einzeltäter, die unterwegs sind, die diese Ideologie verinnerlichen und für sich die Überzeugung haben, dass sie jetzt mit Gewalt einen Beitrag leisten können. Das können Bombenleger sein, das können Autos sein, die Menschenmassen fahren, das können Messertäter sein. Vielfältige Varianten.
Was ist denn jetzt die größere Gefahr für unsere Sicherheit? Ist es der Rechtsextremismus? Ist es der Islamismus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, bitte vergleichen wir es gar nicht. Es sind verschieden. Ja. Das eine ist der größte Anschlag auf die Gesellschaft und die Demokratie. Und das andere ist die größte Gefahr für Leib und Leben der Menschen. Weil wenn einem ein Messer über den Marktplatz läuft, ist das eben lebensgefährlich.
Warum dieses Tatmittel Messer? Das ist ja auffällig in den Statistiken, dass das immer häufiger verwendet wird, mehr als früher. Gibt es dafür Gründe?
Also ich glaube, das eine ist sicherlich die höhere Gewaltbereitschaft. Das heißt, wenn es keine Tabus gibt, dann haust du nicht nur zu, sondern dann nimmst du auch in Kauf, ein Messer einen zu töten. Zweitens garantiert auch Menschen aus anderen Ländern, die hier gekommen sind, die das Messer dabei haben, für die das Messer ein Gegenstand ist, den man mit sich führt. Warum? Weil man aus Ländern kommt, wo man das Messer zum Überleben brauchte und die noch nicht begriffen haben, denen wir es aber auch vielleicht nicht genug erklärt haben oder ausreichend erklärt haben. Hier hast du kein Recht, Gewalt anzuwenden, und zwar egal wie, auch nicht mit Messer. Und Messer gehören in die Schublade, in die Küche, aber nicht in die Hosentasche. So, ich glaube, das ist so mehreres, da zusammenkommt. Und dann schaukelt sich das auch ein Stückchen hoch. Ne? Wenn so Ereignisse passieren, wenn die öffentlichkeitswirksam werden, dann sind natürlich Leute, die meinen, sie müssten ihren Beitrag leisten, um den Islamismus zum Sieg zu verhelfen, werden dann auch lernen, mit dem Messer geht das.
Jetzt haben Sie ja schon mehrmals den Anschlag von Solingen angesprochen. Was sind denn die Maßnahmen, die die Landesregierung nach diesem Anschlag beschlossen hat, um quasi ja sowas in Zukunft zu verhindern?
Ja, riesengroßes Sicherheitspaket, also relativ viel Geld in die Hand genommen, aber auch uns vorgenommen, viele Gesetze zu ändern. Eins haben wir eben besprochen, neue Verfassungsschutzgesetz zu machen. Das zweite ist, alles das zu tun, um Polizei und Verfassungsschutz handlungsfähiger im Netz zu machen. Das sind technologische Möglichkeiten, ob es KI ist, ob es Gesichtserkennungssoftware ist, ob es Palantir ist, also alles, was wir eben besprochen haben im Grunde und wahrscheinlich noch viel mehr. Wir haben da ein Paket beschlossen, was jetzt Stück für Stück umgesetzt wird.
Mhm. Grundsätzlich, weil wir ja eben über die ganzen Statistiken auch gesprochen haben, fällt auf, Kriminalität geht fast immer von Männern aus. Haben wir denn ein Männerproblem, Herr Reul?
Nee, Kriminalität nicht, aber Gewaltkriminalität ist stark bei Männern verhaftet. Und insbesondere das, was mit Messern stattfindet, auch. Ja, offensichtlich, bei Fußball-Hooligans habe ich auch noch selten Frauen gesehen. Warum auch immer, es ist so. Punkt. Junge Männer sind da etwas häufiger vertreten.
Jetzt gibt es ja noch das große Feld der Prävention. Wenn wir jetzt auch mal eben auf die Zahlen schauen, dann sehen wir beispielsweise auch, dass schwere Körperverletzung eben auch bei tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Also wir haben auch ein Problem mit Jugendkriminalität. Das ist natürlich die große Frage, was können wir präventiv tun, um die Ursachen von Kriminalität zu bekämpfen? Wir haben jetzt ja quasi die ganze Zeit drüber gesprochen, mit der Kriminalität, die wir haben, wie wir damit umgehen. Sie haben aber selber gesagt, Zitat, unsere Polizisten bekämpfen leider oft nur Symptome, das, was an anderer Stelle nicht klappt, nämlich Erziehung, Schule, Integration, landet am Ende bei der Polizei. Was kann man denn präventiv machen?
Tja, ich glaube, wenn Menschen groß werden mit der Haltung, dass nicht nur sie immer recht haben und dass man nicht nur den eigenen Willen durchsetzt, sondern dass man auch Toleranz gegenüber anderer Meinung sein muss, dass man auch lernt, mit anderen Mehrheiten umzugehen, dass man auch lernt, Kompromisse zu schließen, und dass die Gewalt überhaupt kein Mittel ist, Konflikte zu lösen, ja, da wären wir schon ein paar Meter weiter. Und das hat was mit Erziehung zu tun. Der zweite große Block ist alles das, was im Netz passiert. Wir werden darüber reden müssen, wie können wir junge Leute davor schützen, dass sie im Netz zu oft, zu viel, zu intensiv mit solchen Vorgängen auch konfrontiert werden. Also Australien macht im Moment eine Begrenzung des Zugangs zu Social Media ab 16. Da runzelt man erst die Stirn und sagt, das kann doch nicht sein, dass das große Freiheitsraum, wo jeder mitmachen kann. Ja, aber umgekehrt, beim Kinobesuch lassen wir ja auch Kinder und Jugendliche nicht in Filme rein, wo Gewalttätigkeit stattfindet. Hat ja einen Grund. Warum machen wir das nicht eigentlich auch im Netz? Ich finde, darüber muss man ehrlicher reden. Und wir werden darüber reden müssen, ob Kinder und Jugendliche, die immer mehr straffällig werden, wie wir sicherstellen können, dass die trotzdem sanktioniert werden. Es kann ja nicht sein, dass da Gewalttätigkeit im Nirvana endet. Also nach dem Motto, ja, leider noch nicht alt genug, können wir dich leider nicht verurteilen.
Sie waren ja selbst Lehrer. Was kann man denn jetzt im Bereich Bildung machen? Also man muss ja irgendwie jetzt in der Schule schon, vielleicht in der Kita, in der Schule, in der Grundschule, muss man ja schon Prioritäten setzen, um eben ja die Generation von morgen auch eben in dem Bereich zu bilden, heranwachsen zu lassen, um da auch so ein Bewusstsein zu schaffen.
Na gut, bin ich nicht zuständig, aber wenn ich mir was träumen könnte, würde ich sagen, wenn Kinder und Jugendliche in der Schule erleben würden, dass es Regeln überhaupt gibt, dass man sich dran halten muss und wenn man sie nicht hält, dass man Ärger kriegt, dann wäre das ja eine Erfahrung, die wäre nicht schlecht, weil die würde bedeuten, so ist das Leben. Zweitens, wenn man auch lernt, dass man eine Verantwortung hat gegenüber sich und den anderen. Wenn man lernt, dass Gewalt kein legitimes Mittel ist, dass eingeschritten wird, wenn jemand gewalttätig ist, und zwar mit Sanktionen und nicht einfach nur so. Und last but not least, indem man auch lernt, tolerant umzugehen mit anderen Meinungen, anderen Auffassungen, anderen Nationalitäten, anderen Aussehen und anderem mehr. Ich glaube schon, das sind Beiträge, die geleistet werden können. Aber alleine werden die es nicht lösen.
Ja. Gibt es denn da ja quasi eine Art Kooperation mit dem NRW-Bildungsministerium?
Es gibt sehr gute Zusammenarbeit mit dem Schulministerium, aber genauso mit dem Ministerium für Jugend und Familie. Also wir arbeiten da schon eng zusammen, obwohl jeder an verschiedenen Baustellen arbeitet. Aber das Problem ist eben bei allen erkannt.
Mhm. Ich habe immer das Gefühl, dass über das Thema Bildung in dem Bereich dann immer so ein bisschen beiläufig gesprochen wird. Es gibt ja zum Beispiel das Deutsche Forum für Kriminalprävention. Die sprechen davon, dass Bildung und gerade frühkindliche Förderung ja quasi die wirksamsten Mittel sind für Kriminalprävention. Sprechen dann aber auch davon, dass Themen wie Polizeipräsenz, was ja häufig angeführt wird, ja eher nur kurzfristig wirksam ist, aber nicht langfristig ein Sicherheitsbewusstsein schafft.
Ja, nur da muss bei Prävention auch was passieren. Und wenn Prävention, muss dann auch heißen, Regeln setzen, Regeln einhalten, kontrollieren, sanktionieren. Und Prävention darf nicht heißen, fröhliche, nette Umgebung schaffen und nett zueinander sein. Das reicht nicht. Das muss schon Wirkung haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Prävention, die manche Leute meinen, die Prävention ist, die ich meine. Nämlich Prävention muss zielgerichtet sein, um Menschen lernen zu lassen, wie man mit anderen Leuten umgeht und wie man in einer demokratischen Gesellschaft miteinander umgeht und wie ein Rechtsstaat funktioniert.
Jetzt haben wir es bisher geschafft, die Begriffe Clankriminalität und organisierte Kriminalität vollkommen zu vermeiden. Was sind denn, also es sind ja Begriffe, die sehr oft in der Debatte fallen. Was ist denn Ihre Definition, weil es ist ja an sich ein Wort, das ursprünglich aus den Medien kommt, von Clankriminalität? Und was ist da das reale Problem dahinter?
Na, wir haben seit 30 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland in großstädtischen Strukturen bei uns im Ruhrgebiet Menschen, die von außen gekommen sind, um die sich keiner gekümmert hat und die dann eigene organisierte Strukturen aufgebaut haben, um zu überleben. Und zwar mit kriminellen Machenschaften, eine eigene Nebengesellschaft zu gründen. Und was jetzt neu ist, wir haben gesagt, das lassen wir nicht zu, wir greifen ein. Und die erste Stufe ist, wenn man eingreift und wenn man sich kümmern will, man muss benennen, man muss das Problem Namen geben. Und der Name bei den Clans ist, es ist familiengebunden. Das heißt, wir können feststellen, dass, ich glaube, 96% oder was der Fälle in Nordrhein-Westfalen, der großen Kriminalität im Ruhrgebiet mit 100, 115, 116 Namen von Familien verbunden ist. Also ist das ein Thema, über das man reden muss und ja, und dass man dann auch angehen muss. Und zwar nicht im Sinne von, morgen ist das Problem gelöst, sondern mit Schritt für Schritt, mit kleinen Schritten systematisch an die Arbeit gehen.
Ein großes Werkzeug im Bereich Sicherheit ist ja Videoüberwachung. Jetzt habe ich beispielsweise in Solingen im Kommunalwahlkampf jetzt mit Daniel Flemm von der CDU Solingen gesprochen. Der meint, er würde Videoüberwachung an sich gerne einsetzen, darf es aber nicht so einfach. Was können Sie denn für Weichen stellen, um da mehr Videoüberwachung zu ermöglichen, wenn angenommen Sie das überhaupt möchten?
Ja, Videoüberwachung ist ein Instrument, ist aber auch keine Zauberwaffe. Da muss man auch wirklich, darf man sich nichts vormachen, aber es ist ein Hilfsinstrument. Nun will ich auch nicht an jeder Ecke eine Videokamera, das löst es ja auch nicht. Aber eine höhere Bereitschaft an den Stellen, wo Gefahrenpunkte sind, Video einzusetzen, ist klug. Da haben wir ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, das hat sehr enge Bedingungen. Möglicherweise kann man darüber nachdenken, ob man die noch aufweiten kann, aber da kann man schon eine ganze Menge mitmachen. Wir haben die erweitert neben diesen stationären Anliegen auch um mobile Anlagen, damit man auch punktuell für bestimmte Zeiten mal einen Platz unter Beobachtung nehmen kann, aber nicht, sagen wir, jahrelang. Es dient dazu, wenn da Kriminalität stattfindet, sie aufzuklären und die Typen zu erwischen, also zur Verurteilung zu führen. Es ist auch ein Nebeneffekt, der abschreckt, weil ich glaube, jemand, der was Böses vorhat, macht das wahrscheinlich nicht vor laufender Kamera. Insofern, drittens, es ist allerdings auch ein Instrument, das dann verdrängt. Das heißt, an der Stelle findet nichts mehr statt, dann gehen die 3 Meter weiter, machen sie in der Nebenstraße. Also nochmal, keine Wunderwaffe, aber ein hilfsreiches Instrument. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen Möglichkeiten, darüber kann man reden, ob man die noch ausweiten kann, aber wir haben schon mehr Möglichkeiten. Darüber hinaus gibt es ja auch noch die im privaten Raum.
Jetzt haben wir ja eben schon über Rechtsextremismus gesprochen. Jetzt gab es in der Vergangenheit auch leider immer mal wieder Fälle von Rechtsextremismus bei der Polizei, die dann aufgeklärt wurden, auch von Ihnen medial angesprochen wurden und aufgeklärt wurden eben. Was tun Sie denn, um ja Extremismus in der Polizei A aufzudecken und B gar nicht erst entstehen zu lassen?
Wir haben da einen starken Kontrollmechanismus entwickelt. Wenn sowas stattfindet, erwarte ich von meinen Führungskräften, dass sie es melden und sich kümmern. Und das Zweite ist, wir müssen auch Beiträge leisten, dass junge Leute in der Polizei, die jetzt eben in großer Zahl da sind, immun sind gegenüber bestimmten Vorgängen. Ich meine, wenn du jeden Abend Kriminelle triffst und immer nur mit dem Bösen zu tun hast und in der Regel keinen iranischen Zahnarzt triffst, sondern andere, dann ist die Gefahr groß, dass sich da Vorurteile bilden. Und deswegen muss man da dranbleiben. Deswegen machen wir eine ganze Menge an Weiterbildung, an Ausbildung. in der Polizei und haben in jeder Behörde auch extra Extremismusbeauftragte eingesetzt, Leute, die ansprechbar sind.
Leider gibt es ja auch immer wieder Fälle von Gewalt gegen Polizei und Feuerwehr und Rettungskräfte. Wie geht es denn eigentlich den Menschen bei der Polizei, bei der Feuerwehr damit und was tun sie denn für deren Sicherheit?
Also solange einer die Erfahrung nicht gemacht hat, ist es für ihn ein theoretisches Problem. Aber wenn er es erlebt hat, wird ihn das sehr lange verfolgen. Das ist ja vollkommen klar. Und da geht es von verbaler Gewalt bis zu tatsächlicher, handgreiflicher Gewalt. Das wichtigste Instrument ist, wir lassen nicht mehr zu, dass das unter den Teppich gekehrt wird. Jeder dieser Fälle soll zur Anzeige kommen. Das ist meine Ansage. Und da bitte ich auch dringend drum. Und zweitens, wir statten sie so aus, dass sie, wenn sie täglich angegriffen sind, möglichst sicher ausgestattet sind, sich wehren können. Wir trainieren Eigenschutzsicherung, also dass man sich auch wehren kann in solchen Situationen. Ja, und last but not least, ich bin hochgradig interessiert an bürgerschaftlichem Engagement, das Respekt vor Polizei, vor Rettungskräften zum Thema macht. Wertschätzung, also im Grunde so eine gesellschaftliche, so ein gesellschaftliches Klima pro Polizei, pro Feuerwehr, pro Rettungskräfte. Ich glaube, das ist die, wahrscheinlich die allerbeste Gegenwehr.
Mhm. Jetzt ist es ja aktuell so, dass aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine es auch viel und der veränderten Sicherheitslage in Europa und international es auch viel um Spionage und hybride Kriegsführung geht. Wie spüren Sie denn davon den Einfluss hier in NRW?
Ja, massiv. Nimmt zu. Seit diesem Hamas-Übergriff auf Israel hat das massiv zugenommen hier. In unterschiedlichen Formen, die kann man noch nicht alle erzählen, aber immer mehr sind Störungen da, immer mehr sind im Netz Fake News da, immer mehr ist der Versuch da, aus Russland her Einfluss zu nehmen auf unser Denken und auf unser Handeln. Und immer mehr gibt es auch Beiträge, Stichwort Sabotage, von Störungen von Unternehmen, von Institutionen und anderem.
Sie waren ja auch mal im Europaparlament viele Jahre lang. Was müsste man denn noch weiter auf europäischer Ebene machen, um weiter für Sicherheit eintreten zu können, auch hier in NRW?
Ich glaube, da muss man sorgfältig sein. Also immer mehr und mehr fordern, ist nicht mein Ding. Ich finde, lassen wir mal da hingucken, das, was wir haben, auch nicht anwenden. Was wir in Europa brauchen, ist mehr Zusammenarbeit, Austausch von Informationen, Beseitigung von Unterschieden. Also ich glaube schon, dass die Kommunikation zwischen den Sicherheitsorganen noch perfekter werden kann, dass die Frage der Nutzung von Informationen über die Landesgrenzen hinweg besser werden kann. Und sicherlich auch die Frage der Angleichung von bestimmten Gesetzen. Also was in dem einen Land verboten ist, im anderen Land nicht verboten ist, da muss man schon schauen. Und es gibt eine bestimmte Kriminalität, die ist einfach international. Da hat es gar keinen Sinn, national zu versuchen, das aufzuklären.
Ein Thema, wo wir jetzt noch nicht drüber gesprochen haben, ist häusliche Gewalt, was ja häufig auch mit Gewalt gegen Frauen einhergeht. Ein Problem, was in der Vergangenheit häufiger geworden ist und gerade in Corona-Zeiten geradezu explodiert ist. Was gibt es da für Maßnahmen und dagegen vorzugehen?
Naja, unsere Maßnahme war die erste. Wir haben das in Gewahrsamnahme. Das heißt, Polizei kann heute unter Entscheidung eines Gerichts einen Menschen länger in Polizeigewahrsam, Polizeigefängnis nehmen, um aus dem Gefährt zu ziehen. Das haben wir für unterschiedliche Zwecke gemacht, aber eines sicherlich auch häusliche Gewalt. Wenn da einer renitent ist, dann den Platzverweis zu erzählen und zu sagen, du darfst da nicht mehr hin, ist das eine. Aber wenn er nicht hören will, muss man ihn auch notfalls mal eine Zeit lang aus dem Verkehr ziehen. Das ist einer der wesentlichen Instrumente. Und das Zweite ist, dass wir sehr intensiv unterwegs sind, den einzelnen Fällen auch nachzugehen.
Um jetzt mal langsam zum Ende zu kommen, um das Ganze noch mit einer persönlichen Frage vielleicht auch zu beenden. Jetzt werden Sie ja in wenigen Wochen 73 Jahre alt. Sie sind der beliebteste Minister in NRW, haben eine lange und nach der Einschätzung der meisten wohl auch sehr erfolgreiche Karriere hinter sich. Warum sitzen Sie nicht zu Hause im schönen Leichlingen und genießen quasi Ihre Rente? Warum stehen Sie jeden Tag auf? Was treibt Sie an?
Ja, weil ich weiß, dass die Menschen immer weniger dem Staat vertrauen. Wenn 70% der Menschen sagen, dieser Staat, dem traue ich nicht mehr, dann ist das ungeheuer gefährlich, weil das am Ende dazu führt, dass rechts- und linksextreme Stimmen gewinnen. und damit die Gesellschaft am Ende verändern werden. Das will ich nicht. Und ich finde, wenn ich einen Beitrag leisten kann, dass die Menschen dem Staat und den staatlichen Institutionen, der Polizei, den Gerichten mehr vertrauen, dann möchte ich diesen Beitrag leisten und ich merke, es geht. Aber es ist mühsam.
Herr Messereul, vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und Ihren Dienst an der Demokratie.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.